Und damit herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Folge Schauplatz. Es ist endlich wieder soweit. Wir melden uns aus der Sommerpause. Es ist sogar eine Homecoming-Folge, denn zwei der drei ModeratorInnen befinden sich in ihren Kinderzimmern bzw. in dem Haus ihrer Kindheit. Und eine Person nimmt auf der Terrasse auf. Ich könnte jetzt einen Spannungsbogen draus machen und sagen, wer es ist. Ich könnte aber auch direkt verraten, ich bin es. Deswegen vielleicht werden hier ein paar Flugzeuge über die Gegend fliegen. Ich sitze hier in einem malerischen Garten. Kann mir nichts Schöneres vorstellen, als jetzt mit euch beiden, mit Maria und mit dem Nico über ein paar aktuelle oder halbwegs aktuelle Kino- und Streaming-Stars zu sprechen. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo.
Hallo.
Hallo. Schön, da sein zu dürfen in diesem wundervollen Podcast. Hallo.
Ja, langes her, Leute. Schön, dass wir wieder mal dabei sind.
Ist echt lang her.
Wir haben uns, glaube ich, zu dritt echt lang nicht mehr gesprochen. Das finde ich richtig toll gerade.
Das stimmt. Also haben wir schon, aber nicht on mic.
So nicht offiziell, genau. Nicht offiziell. Ja, liebe HörerInnen, Podcaster haben auch ein Leben außerhalb der Aufnahme. Man glaubt das immer nicht, aber wir sind noch nicht so erfolgszerfressen.
Was wir machen, ey. Also ich glaube,
wir sind noch nicht so erfolgszerfressen, dass wir uns nur treffen, wenn wir in der Aufnahme sind. Das kommt erst in 2 Jahren.
Stellt euch vor, wir mögen uns privat auch ein bisschen.
Noch.
Ja, auf jeden Fall. Wie heißt hier noch, ey?
Na, warten wir erstmal in 5 Jahren, wenn das Patreon-Money da ist und dieser Podcast hier nur noch durch Geld zusammengehalten wird.
Ja, ey, als Patreon kommt nachher noch dazu einfach eine Videoaufnahme von uns allen ohne Ton. Weil bei der Hitze, also ich weiß nicht, wie ihr aussieht, also ich sehe sehr menschenunwürdig gerade aus.
Oh Gott, Onlyfans mit deinem gesammelten Schweiß.
Ich habe nur eine Hornbrille an, eine Casio-Uhr und eine Unterhose.
Geil. Ja, das ist ja fast schon Berlin-Core, oder?
Ja, find deine Unterhose vom letzten Mal.
Ah, cool. Dann lebt sie ja gut weiter.
Nee, Spaß. Okay, wir müssen ernst werden. Es ist warm hier.
Genau, wir haben wie immer ein pickepackevolles Programm für euch dabei. Absolut. Wir haben 2 Horrorfilme, man könnte vielleicht sogar fast sagen 3 Horrorfilme. aber 2 Filme, die im weitesten Sinne in das Genre Horror fallen und einen deutschen Film von meinem deutschen Lieblingsregisseur Marco Petri. Wenn Marco Petri irgendwo draufsteht, dann delivert er und dann macht er einen Film. Ja, wir reden heute über Long Legs, den großen Horror-Hype von Oz Perkins. Wir reden über Maxine, den Abschluss von Ty Wests X-Trilogie oder wie auch immer man das nennen mag. Und ja, über Spieleabend von Marco Petri, die Aldi-Version von Game Night.
Ja, und dann würde ich auch einfach mal damit anfangen. Oder wie man in der Originalversion sagen würde, play the game. Wow, das klingt krass, ey. Und es ist ja eigentlich so ein bisschen, mehr das perfekte Geheimnis als Game Night. Irgendwie so diese deutsche Allmann-Schema-F-Formel, diese wohlsituierten Menschen mit zwischenmenschlichen First-World-Problems in so einem noblen Krulewald-Kammerspiel-Vorort-Setting. Diese homophobe Komponente von das perfekte Geheimnis, die bleibt uns erspart. Ja, und wir haben ja nicht die A-Riege von den deutschen Standard-Schauspielern vor der Kamera, also kein Florian David Fitz oder Elias Mbarek, sondern eher so die B-Riege, und die finde ich eigentlich so ein bisschen sympathischer, muss ich sagen. So, Leute wie Anna-Maria Mühe, Axel Stein, Edin Hasanovic, dazu aber auch so ein paar Leute, die jetzt mir vorher nichts gesagt haben und auch schauspielerisch jetzt nicht so krass aufgefallen sind. Kannst du, Finn, gleich noch was zu sagen. Zum Plot, falls man den als solchen bezeichnen darf, kann man nicht so viele Worte verlieren. Filmtitel, die Produktion von Wiedemann und Berg sowie FFA lassen jeden Menschen, der schon mindestens 2 deutsche Beziehungskomödien gesehen hat, erahnen, womit wir hier rechnen können. Natürlich kein filmisches Meisterwerk, nichts, wo irgendwas hängen bleibt, wenn der letzte Buchstabe der Endcredits den Screen durchlaufen hat. Spieleabend ist jedoch halt, wie schon in der Einleitung erwähnt, nicht ganz so ärgerlich wie das perfekte Geheimnis. By the way, ich habe gehört, wenn man 3-mal das perfekte Geheimnis in den Spiegel sagt, dann wird die Welt Sepia-Farben und One Republic-Musik kommt aus dem Off. Also macht's nicht.
Das ist der Urban Legends Film, den ich sehen möchte.
Was sehr awkward ist an dem Film, also ich habe eigentlich jetzt auch gar nichts großartig über die Handlung gesagt, es geht einfach um einen Spieleabend. Also Typ lernt eine Frau kennen, sie lädt ihn ein zum traditionellen einmal in der Woche stattfindenden Spieleabend und er ist dann so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, Fish out of water oder so.
Ich glaube, man kann den Humorlevel dieses Filmes eigentlich in einem Satz zusammenfassen, denn also natürlich geht es wie in jeder guten deutschen Komödie auch so ein bisschen darum, Klassenverhältnisse auszuloten, aber am Ende zu bestätigen. Und ich möchte kurz einmal symptomatisch einen Gag zusammenfassen und ich glaube, damit ist das Humorlevel dieses Filmes beschrieben. Also Oliver, gespielt von Axel Stein, ist halt so ein frustrierter Berufsschullehrer, verrät mir die Inhaltsangabe. Ich weiß nicht, ob seine Profession im Film tatsächlich mal genannt wird, aber der lebt natürlich mit seiner Frau zusammen, die erfolgreicher ist als er. Das ist natürlich der erste Konfliktpunkt hier schon in dieser von dir schon angesprochenen wunderschönen Grunewald-Villa. Und der hat einen Kakadu, der Helmut Kohl heißt.
Das ist das Witzigste am ganzen Film, muss
genau,
ich sagen.
Genau, das ist so ein Gag aus diesem Film und ungefähr auf dem Level geht's halt weiter.
Ja, und zu dem Klassizismus muss ich mal sagen, also unser Hauptcharakter hat einen Fahrradladen, also, oder wie in dem Film gesagt wird, den Fahrradladen in der Skalitzer Straße. Skalitzer Straße für Leute, die nicht aus Berlin kommen, ist schon so eine der hipsten Gegenden in Kreuzberg. Und wenn jemand einen Fahrradladen in der Skalitzer Straße betreiben sollte, dann sollte diese Person eigentlich ganz wohlhabend sein. Aber aus der Sicht des Films blicken die Leute aus dem Grunewald natürlich herab auf ihn. Wobei ich halt denke, ja, wenn ich einen Fahrradladen an der Skalitzer hätte, dann würde ich wahrscheinlich im Grunewald leben. Auch wenn es dort viele Leute gibt, die vielleicht nicht so hippe Jobs haben.
Nee, du hast schon recht.
Ich lerne also sehr viel über Berlin.
Nee, du hast schon recht. Also auch als Nicht-Berlin-Wohner fand ich die Konstruktion dieses Filmes etwas merkwürdig. Also wie schon erwähnt von dir, die Grundzusammensetzung ist, wir haben Pia und Jan. Das ist halt ein Pärchen, das sich kennenlernt, weil sie haben beide Hunde. Und es gibt ein doch halbwegs sympathisches Meet-Cute, eben das durch diese beiden Hunde ausgelöst wird. Und eine Beziehung bahnt sich an. Und Pia, gespielt von Janina Use, Jan, gespielt von Dennis Mojen, also die Pia sagt halt eben zu ihrem Jan, ja, du kannst jetzt mal meine Freunde kennenlernen, weil wir treffen uns halt einmal im Monat zum Spieleabend. Und ich dachte mir, das ist eigentlich eine ziemlich gute Ausgangslage, auch gerade für einen deutschen Film, weil gibt es was Deutscheres als so den Spieleabend? Also da treffen sich halt Leute Ende 20, Anfang 30, sind die halt auch alle hier irgendwo, also die stehen schon so ein bisschen im Leben und spielen miteinander. Also wirklich, es gibt, glaube ich, nichts Deutscheres als so diesen Brettspielabend. Es gab ja vor ein paar Monaten auch eine ganz süße Doku auf der ARD halt über die Spielenation Deutschland. Und ich dachte mir, die Vorzeichen waren eigentlich alle ziemlich gut, aber leider möchte dieser Film halt nichts. Das ist halt sehr schade.
Klingt für mich wirklich nach so einem absoluten Horror, ey. Also bei so einem Spieleabend dabei sein zu müssen. Ey.
Deswegen, und ich glaube, man hätte hier wirklich viel draus machen können. Und es gibt vereinzelt Momente, wo der Film wirklich so auch die Spießigkeit von Spieleabenden durchleuchten möchte. Aber ich weiß immer nicht, wie sehr das Drehbuch weiß, was sie hier gerade tun. Es gibt zum Beispiel eine Sequenz, in der dann Stefan Luca, der spielt Matthias, den blöden Ex-Freund von der Pia, eine Gitarre nimmt und das Cover von Junimond von Echt anstimmt. Und ich dachte mir, das ist eigentlich eine gute satirische Szene, wo ein besseres Drehbuch und ein besserer Regisseur wirklich was hätten draus machen können. Nur leider will dieser Film halt nicht entlarven. Er möchte letztendlich nur bestätigen. Und eigentlich möchte er gar nichts. Und ich glaube, das Hauptproblem ist, dass unsere Figuren in diesem Film, das sind alles keine Charaktere. Das sind wirklich nur Ideen. Die sind nicht mehr als die zwei Stichworte, die wahrscheinlich so im Drehbuch hinter denen gestanden haben. Und das nervt auf die Dauer halt ein bisschen. Weil es wirklich alles so eindimensional ist. Und da müssen dann entweder die Sprüche und die Gags halt wirklich toll sein und das sind sie hier leider nicht. Meine Idee wäre ein Game Night, was ich jetzt schon häufiger mal angebracht habe, diesen doch sehr unterhaltsamen 2018er Film mit Jason Bateman und Rachel McAdams, ist halt, es werden
und Jesse Plemons.
Jesse Plemons, genau, auf den wollte ich gerade kommen. Da werden so ein paar Plot-Elemente übernommen. Es gibt halt auch in Spieleabend den merkwürdigen Nachbarn, der optisch Jesse Plemons auch so ein bisschen nachempfunden ist. Nur fehlt halt für alles in diesem Film die Punchline. Also es gibt sehr viele Setups, aber es fehlt die Punchline am Ende. Letztendlich geht es halt nur darum, dass die guten Yuppies über die bösen Yuppies triumphieren können. Wir machen uns zwischendurch noch so ein bisschen lustig über Leute, die Herr der Ringe mögen. Wir machen uns lustig über Studierende, also über Intellektuelle, also das, was der Deutsche immer gerne sieht.
Ah ja, stimmt, da gibt es ja auch diesen Comic-Relief-Typen. Ey.
Genau, es gibt noch so einen Dauerstudenten, der Kurt, der natürlich socially komplett awkward ist und auch nicht lebensfähig ist. Und irgendwie landen wir am Ende dann auch noch im zoologischen Garten und kuscheln da mit Elefanten oder Tigern oder sowas. Ja, das ist ein Film, der früher auf dem ZDF gelaufen wäre, Also noch vor 10 Jahren wäre das.
Aber ganz kurz, da muss ich mal kurz ansetzen, weil für mich ist das immer ein riesen Kritikpunkt, Suspension of Disbelief, wenn man aus einer Gegend kommt, wo ein Film oder wo irgendwas spielt und Sachen komplett keinen Sinn ergeben, Wege keinen Sinn ergeben. Zum Beispiel bei dieser You Are Wanted oder so Serie mit Schweighöfer, da war das ganz, ganz schlimm. Und hier muss ich wirklich sagen, dass die Wege einfach stimmen so. Die fahren die richtigen Straßen und biegen zur richtigen Zeit ab, wenn die zum Zoologischen Garten zum Beispiel fahren. Und das fand ich cool. Das hat mich nicht rausgerissen. Da war ich schon fast richtig drin.
Ja, das sind die kleinen Momente dieses Filmes. Also auch ich als so nur Semi-Berlin-Gänger, ich kenne ja den Zoo so ein bisschen halt oder die Haltestelle halt Zoo so ein bisschen dadurch, weil Nico und ich uns da früher viel getroffen haben. Und ich dachte mir auch so, ja, das kenne ich alles irgendwie ein bisschen. Aber der Film ist letztendlich einfach nur sehr, sehr vergessenswert, sehr, sehr egal. Und wie gesagt, vor 10 Jahren wäre das auf dem ZDF gelaufen, auf dem Freitagabend.
Und wieso nicht jetzt noch?
Na, weil jetzt guckt ja keiner mehr Fernsehen. Also ich habe das Gefühl, es gibt diese großen, ich will es nicht große Fernsehfilme nennen, aber Netflix hat ja relativ, habe ich das Gefühl, auch das übernommen, was so früher der klassische Sat.1-Filmfilm war oder der ZDF-Romcom-Film. Das Schadigste an diesem Film ist eigentlich, dass sich halt ein Haufen eigentlich sehr sympathischer DarstellerInnen hier sehr unter Wert verkaufen.
Stimmt.
Also auch so Leute, die eigentlich immer, hatte ich das Gefühl, ein recht sicheres Händchen bei der Stoffauswahl hatten. Also so Leute wie Edin Hasanovic, der auch 2019 so seine Rom-Com gedreht hat, aber die war immerhin ganz unterhaltsam. Ich glaube, die hieß Rate Your Date oder sowas. Da ging es halt dann darum, irgendwie eine Dating-App zu designen. Und der musste ich halt lassen, dass sie wenigstens einen sehr akkuraten Soundtrack hatte für das Jahr 2019. Hier hat er halt einfach nichts zu tun, außer recht gut auszusehen und zu beweisen, dass er eigentlich für mehr bestimmt ist. Genau das Gleiche kann man über Anna-Marie Mühe sagen, kann man über Janina Use sagen. Nur Stefan Luca zeigt halt, dass er nie mehr war als einfach ein leidlich gut aussehender Typ. Und ja, er spielt halt diesen Snobby-Zahnarzt-Typen ganz adäquat, aber man, auch hier würde man sich wünschen, ich glaube, das ist symptomatisch für jede deutsche Komödie, dass die Figur den, dass der Film den Figuren so ein bisschen mehr Würde zugestehen würde. Aber nein.
By the way, da fällt mir gerade ein, irgendwie, er erinnert mich ein bisschen an Ronald Zerfeld. Und ist Ronald Zerfeld nicht der Zahnarzt gewesen in Sterben?
Oh, genau.
War der nicht auch?
Genau.
Okay, okay. Also wenn man einen besseren Schauspieler beim Zahnarzt sein zusehen möchte, dann Sterben gucken.
In Barbara war er auch Arzt. Also er ist abonniert auf Arzt. Deutscher George Clooney einfach.
Stimmt, oh, nee, das finde ich jetzt ein bisschen hart. Also Ronald Zerfeld ist einer der talentiertesten Darsteller, die wir hier haben in Deutschland. Ich finde es jetzt ein bisschen hart.
Klar, also dagegen habe ich nichts gesagt. Der war toll in Barbara.
Ich habe das Gefühl, Henrik Wüst schon, der deutsche George Clooney?
Ich habe das Gefühl, Stefan Luca ist so der jüngere Sky Dumont. Wo man sich halt fragt, warum genau der eigentlich eine Karriere hat. Und ich habe ja auch mal geschaut, so wofür man Sky Dumont eigentlich kennt.
Das Boot.
Er spielt natürlich in Das Boot mit, da hast du recht, aber...
Ice White Shut
und Shooters Manitou natürlich. Aber ich dachte mir, es kann ja nicht Shooters Manitou gewesen sein, mit dem er auf die große Bühne getreten ist.
Aber nee, ich glaube, bei Shooters Manitou, das hat ja schon ein bisschen damit gespielt und darauf kalkuliert, dass Sky Dumont ein sogenannter Name war. Und,
genau, Ich wollte halt nur mal nachvollziehen, warum Sky Dumont ist. Und auch der Wikipedia-Artikel verrät, er war einfach schon immer Sky Dumont. So.
Ja, das ist das Ding.
Mit weißen Haaren aus dem Mutterleib gekommen.
Also, da frage ich mich, heißt der wirklich so?
Ja.
Der war auch schon immer weißhaarig, oder? Also.
Ja, er ist ein bisschen. Er ist so ein bisschen wie Steve Martin, glaube ich. Also, er ist so ein bisschen hellweißer im ersten Otto-Film. Wo er aber auch schon genau die Rolle spielt, die er dann in Shooters Manitou wieder aufgreifen würde. Also,
den ich noch nie gesehen habe und auch niemals sehen werde wahrscheinlich.
Ach, der ist sehr gut. Also der zweite Otto-Film ist noch ein bisschen besser, aber der erste Otto-Film...
Nee, nicht den Otto. Ich meine Shooters Manitou. Otto habe ich alles gesehen.
Ah, ich finde, du tust auch Shooters Manitou hier sehr großes Unrecht. Also das ist schon...
Ja, ist nicht mein Humor, Bulli-Parade und sowas. Ich war dann eher so Team-Wochenshow.
Na, also ich muss Shooters Manitou halt anrechnen, dass es von diesen drei Bully-Parade-Filmen halt der einzige ist, der tatsächlich als Parodie durchgeht. Und der tatsächlich etwas aussagt über seinen Stoff, den er da behandelt. Und wo die Homosexualität der Figuren nicht nur ein Gag ist, sondern tatsächlich auch benutzt wird, um etwas über das Western-Genre auszusagen. Und ja, das ist nicht neu.
Vielleicht soll ich ihm eine Chance geben.
Aber also es gibt durchaus schlimmere deutsche Filme als Schuldes Manitou.
Ja, bei Ballon sieht man ja auch, dass der eigentlich sein Handwerk versteht, der gute Bulli. Na gut, Leute, ja. Da haben wir genug. Also ich glaube, kein Schwein wird sich jetzt Spieleabend angucken nach unserem Gelaber. Aber ja, gerade du solltest es jetzt schauen. Ja.
Also Maria, es ist ein Film, den ich gerne mal mit dir schauen würde. So ist das nicht. Ich glaube, es hätte sehr viel Spaß gemacht, den mit dir zusammenzuschauen. Aber ich möchte jetzt hier niemanden dazu verdonnern, diesen Film zu sehen.
Alles, was ihr darüber erzählt habt, klingt so wahnsinnig langweilig. Und also halt nicht mal für Katastrophentourismus so wahnsinnig geeignet. Ich würde lieber noch irgendwie das perfekte Geheimnis schauen, nach dem, was ihr darüber erzählt habt, als das.
Oh ja, das solltest du tun.
Ja, das wird bestimmt super viel Spaß machen, irgendwie so in der Runde.
Boah, das ist richtig ärgerlich, ey.
Und ansonsten habe ich mich halt auch gefragt bei dieser Sache mit dem Fahrradladen in der anscheinend sehr, sehr teuren Berliner Straße. So, okay, das ist ein Film, der
tatsächlich, ganz kurz, tatsächlich ja. Ist es die Fortführung, also der Kuhdamm, der geht irgendwann über in nochmal eine andere Straße und wenn man halt so vom Kuhdamm immer geradeaus fährt, ist es irgendwann die Skalitzer Straße. Quasi.
Aber was ich mich gefragt habe, also wie gesagt, ich habe den Film nicht gesehen, ist, also so wie ihr das angedeutet habt, zählt ja irgendwie so Klassenbewusstsein oder irgendeine Idee von finanziellem Struggle schon dazu zu diesem Film. Aber so wie ihr weiterhin darüber erzählt habt, habe ich das Gefühl, dass dieser Film zu der Sorte von Film gehört, die einfach nicht fähig sind, sowas wie Existenzangst oder Prekarität überhaupt zu erzählen. Wir haben 2024, aber das, was ihr darüber erzählt habt, klingt für mich ganz, ganz doll in so einem 2000er Wohlstandsbewusstsein festgeklebt.
Ich würde fast noch ein bisschen weitergehen. Ja,
krass, will der Film gar nicht ein Fass aufmachen, glaube ich, oder?
Also ich würde fast noch ein bisschen weitergehen und sagen, in diesem Film kommen mir die 90er halt an vielen Punkten einfach sehr bekannt vor. Weil wie du schon gesagt hast, Nico, jemand, der im Jahre 2024 in Kreuzberg leben kann, auch in einer sehr schicken Wohnung, wie wir dann sehen, dem scheint es nicht so schlecht zu gehen und das müssten eigentlich auch Leute im Grunewald wissen. Also ich dachte an vielen Stellen, das wirkt wie ein Drehbuch, das du irgendwann 1991 mal geschrieben hast, so kurz nach der Wende, als der Wohnraum da noch günstig war und als es vielleicht noch eine andere Bedeutung hatte, in Kreuzberg zu leben. Wenn dem so ist, wäre das lustig. Also wenn das tatsächlich ein Drehbuch ist, was irgendwie so seit 30 Jahren irgendwie rumdümpelt und jetzt jemand meinte,
das kann, ach komm. Das kann doch sehr gut so sein, weil hat er nicht zuletzt irgendwie super ultra knallharte Jungs dann nochmal gemacht oder sowas? Also das hat er dann wahrscheinlich auch in irgendeiner Schublade gedümpelt. Ist das nicht der Regisseur von diesen ganzen harte Jungs Sachen?
Nee, Marco Petri ist der Regisseur von Schule.
Ah, ey, Schule, total unterschätzt, fand ich wirklich.
Nee.
Ich weiß nicht, wie der gealtert ist, wenn ich ihn jetzt gucken würde, aber gealtert. Der war für uns
der
so eine
ist nicht
harte
gut gealtert. Also ich muss Schule halt lassen. Ich werde im nächsten Semester an der Uni Hamburg ein Seminar zu Jugend im deutschen Film geben. Das heißt, da werden wir auch Schule anschauen. Aber Schule ist ein Film, ich muss dem halt lassen, dass er sehr gut schafft, diesen Monat nach den Abi-Prüfungen abzubilden. Also diesen Sommer, wo man irgendwie nicht so richtig sicher ist, was man jetzt eigentlich mit sich macht. Aber ich glaube, Marco Petris Filme retteten sich immer dadurch, dass er immer eine unverhältnismäßig gute Kamera für einen deutschen Film hatte. Also, dass man da anscheinend immer gemerkt hat, das Drehbuch an sich taugt nicht so viel, aber wenn wir da einen guten Kameramann draufsetzen, dann passt das schon. Und das kannst du wirklich über alle Marco Petri-Filme sagen. Das kannst du auch über Doktorspiele sagen, sein 2014er Film.
Oh Gott, den kenne ich sogar.
Ja genau, das ist auch ein Film, der ist auch vom Drehbuch her und von den schauspielerischen Leistungen auch vergessenswert, aber die Kamera ist ziemlich gut. Und man denkt sich dann da auch wieder, hä? Ach, dafür hatten wir jetzt plötzlich Geld, oder wie?
Das war traurig, wenn man ein Kameramann ist und dann diesen Job hat.
Na, willkommen im deutschen Film, ne?
Ja.
Von willkommen im deutschen Film zu willkommen in einer Art märchenhaftem 80er-Jahre Los Angeles in einer Vorstellung eines Nerds, der die 80er wahrscheinlich nie erlebt hat. Und sich jetzt vorstellt, wie sie wohl aussehen könnten, mit Maxine. Ty Wests Abschluss seiner, ich weiß gar nicht, wie man sie betiteln möchte, seiner Ex-Trilogie, seiner Mia Goth-Trilogie, sagen
Mia
wir so.
Mia Goth-Trilogie,
genau.
Ja, auf jeden
Fall. Ja, so ein Star-Vehicle.
Ist es wirklich ein Star-Vehicle, habe ich auch das Gefühl. Ich habe den Film tatsächlich zweimal gesehen, einmal in der Pressevorführung und dann noch einmal mit meinem lieben Freund Lukas Bawenschik in einem Double-Feature mit Kinds of Kindness. Weil ich bin mir meistens immer sehr sicher, wie ich einen Film finde, nachdem ich ihn gesehen habe. So, und bei Maxine ging ich da raus und dachte mir, ich bin mir sau unsicher.
Also ich muss mich ganz kurz abholen, ich habe nur X und Pearl gesehen. Ja, wie bist du denn aus X und Pearl rausgegangen?
Im
Verhältnis
Ich
zu.
habe X damals als Screener gesehen und fand den sehr unterhaltsam. Also das,
Ja.
also natürlich ist es ein sehr pandering-Film, ein sich sehr anbiedernder Film, aber ich habe mich da gerne anbiedern lassen, sage ich so.
Okay.
Und Pearl fand ich etwas spannender, also fand ich auch etwas gewagter, so von der Idee her. Und fand den auch sehr unterhaltsam. X habe ich dann nochmal in der Sneak Preview gesehen, zufälligerweise halt mit einem Publikum. Das war auch eigentlich echt unterhaltsam, weil man merkte, dass da viele Leute drin waren, die keine Horrorfilme sehen wollten und dann doch auch eigentlich recht positiv da rausgingen. Und ich muss sagen, ich habe mich schon sehr auf Maxine gefreut, weil ich den
Okay.
Cast wirklich lecker fand. Also ich benutze hier wirklich auch lecker. Das war ein Cast, wo ich ein bisschen mit dazu geschnallt habe und mir dachte, oh cool, die könnten es richtig krachen lassen. Und ich muss leider sagen, haben sie nicht so ganz gemacht. Also wenn der
Okay.
Film eine Sache geschafft hat, dann ist er, dass er mir gezeigt hat, was Elizabeth Debicki kann. Beziehungsweise wie man Elizabeth Debicki.
Oh Gott, das war
Ja,
hilarious.
also wirklich, wie man Elizabeth Debicki einsetzen muss. Also weil ich bin ja tatsächlich Tenet-Fan, sage ich auch wirklich so. Aber sie hier
Also nur zur
als.
Info, Elizabeth Debicki in Tenet, die Frau des Oligarchen. Oh, das ist
Genau.
jetzt richtig sexistisch von mir
Die
ausgedrückt.
Gro
Sie hat
nein,
so.
das ist nicht
So wird sie auch
sexistisch, Nico.
eingesetzt, also kein
Nico, das ist nicht
Ja,
sexistisch,
okay.
das ist ihre Rolle in diesem Film. Also.
Okay, ja, es ist Christopher Nolan, er erzählt einfach gerne Figuren.
Und hier spielt sie halt eine durchtriebene B-Horrorfilm-Regisseurin und das steht ihr richtig
Oh,
gut.
geil.
Ich hatte richtig viel
Geil.
Spaß. Sie trägt auch so eine tolle Hornbrille. Sie raucht sehr
Und
gut.
Schulterpolster und oh
Ja.
Gott, sie ist so groß. Die sagt nur dummes Zeug, aber sie ist so heiß. Das war irgendwie das sexistische Zeug von mir diesmal. Ja.
Ich sag mal so, also die ersten 5 Minuten haben mich sehr abgeholt. Also da saß ich wirklich mit einem breiten Grinsen im Kino und dachte, geil, geil. Also weil der Film spielt sehr interessant auch mit Mia Goths Screen-Persona und auch damit, wie wir sie halt in den ersten beiden Filmen kennengelernt haben. Unter anderem halt damit, dass uns den ganzen Film ihre Brüste angeteasert werden. Wir sehen sie aber nie. Das fand ich,
Ja,
oder
die
ihre.
kennen wir ja schon, die
Nee,
kennen
klar,
wir ja
die
schon
kennen wir
aus
schon,
diversen
aber
anderen Filmen.
wir würden jetzt ja erwarten, es geht hier so ein bisschen auch um Pornofilm, so um so das ausgehende Porno-Schick und wie der blöde Videomarkt jetzt da reinkommt und uns unser schönes Porno-Genre kaputt macht. Aber man würde ja auch erwarten, dass, weil wir eben Mia Goths Brüste schon kennen, dass wir die jetzt auch dauerhaft sehen in diesem Film. Und das macht der Film nicht. Also er findet immer sehr kreative Möglichkeiten, uns ihre Nacktheit nicht zu zeigen. Und dann gibt es eine sehr coole Intro-Sequenz zu ZZ Top's Give Me All Your Loving, wo mit Archivmaterial und selbstgedrehten Szenen halt gearbeitet wird, um so ein bisschen in den historischen Kontext einzuordnen. Also grundsätzlich geht es darum, Maxine, die wir halt auch schon aus X kennen, ist jetzt eine Pornodarstellerin und möchte es ins richtige Hollywood-Business schaffen. Das richtige Hollywood-Business heißt hier B-Horrorfilme drehen. Gleichzeitig geht aber noch ein Mörder um, der Night Stalker, ein echter Massenmörder, der in den 80ern in Los Angeles sein Unwesen trieb. Und das ist so der Film. Also die Mordserie kommt immer näher. Sie wird von einem komischen Privatdetektiv verfolgt, gespielt von Kevin Bacon. Und das Ganze
Wie
hat
ist
natürlich.
der?
Okay. Also das ist eine
Der
Gimmick.
ist auch sehr, sehr witzig. Das ist Camp. Der hatte Spaß dran. Also beziehungsweise
Ja,
Elizabeth Debicki
ich
und
finde das
Kevin
lustig, wenn
Bacon
der so
sind
im
Camp.
Genre unterwegs ist, so wie bei Super zum Beispiel, dass da, wenn Kevin Bacon ja, so ganz krasse Bösewichte irgendwie spielt, finde ich das super funny, ey.
Mir war es etwas zu offensichtlich. Also Maria hat schon recht, wenn sie hier Camp sagt, aber mir war es etwas zu offensichtlich, wie ich darüber fühlen soll.
Ja, ich fand es auch irgendwie weniger ambivalent, als ich zum Beispiel der Elizabeth Debicki-Figur gegenüberstand, weil das ist halt wirklich etwas, wo ich denken würde, okay, dem Film gehen gerade seine eigenen Zügel aus der Hand verloren. Bei Kevin Bacon, der weiß genau, was er tut. Das ist eine 1A-Parodie von dem Jack Nicholson-Charakter aus Chinatown. Das ist also irgendwie das Outfit, irgendwie die Speech-Patterns, wie das Pflaster auf seiner Nase,
Genau.
so. Genau, bei Elizabeth Debicki ist das ein bisschen schwieriger, würde ich sagen. Ich glaube, das haben auch extrem viele Leute an dem Film kritisiert, also gerade diese Figur und was sie da so sagt. Aber ich glaube, das kontextualisiere ich später nochmal.
Ich glaube, was man schon mal festhalten kann über diese ganze Trilogie ist, dass sie immer grandiose Intros hat und grandiose Abspannsequenzen. Also
Ja, also gerade bei Pearl, ey,
genau, bei
halt
Pearl
die
ist es
Scheiße.
mehr, bei Pearl ist es mehr, was da auf der visuellen Ebene passiert, und bei X und bei Maxine sind es halt vor allem die Songs, die eingesetzt werden. Wenn wir uns erinnern, bei X ist es Robert Palmers Dr. Dr. Give me, nicht, ist es Robert Palmers Bad Case of Loving You, und hier bei Maxine ist es Betty Davis Eyes. Und das ist so ein perfekter Song für diesen Film und so ein perfekter Abspannsong. Allein das muss die Trilogie geben. Sie wissen immer sehr genau, wie sie ihre Filme beenden müssen.
Ja, also
Ja,
dann
krieg ich Bock.
das Outro, das mit der Bette Davis Eis, das war schon auch tatsächlich sehr, sehr satisfying, genauso wie ZZ Top. Wie gesagt, ich bin bei dem ganzen Film ambivalenter, aber ich glaube, ich neige eher so ein bisschen in die andere Richtung. Dazu muss ich aber halt auch sagen, ich habe X wirklich überhaupt nicht gemocht. Ich mochte X auch noch mal ein bisschen weniger, nachdem ich Pearl gesehen habe und nachdem ich über Maxine nachgedacht habe, weil das war, was bei dir halt für offenbar erfolgreiches Pandering war, so more power to you, schön, dass du mit dem Film Spaß hattest. Mich hatte halt wirklich sehr gelangweilt, und das ist für mich die Cardinal Sin von so einem Film. So ein Film kann ein bisschen dämlich, ein bisschen scheiße sein von mir aus, aber X war in seiner Gradlinigkeit, mit der er halt irgendwie diese ganzen Stationen von dem, was er für Genrefilm hält, abarbeitet, halt sehr geradlinig und glatt. Und was mich dann auch noch geärgert hat, ist, dass er so, ja gut, wer achtet auf Dialoge bei einem Film, der an Exploitation angelehnt ist? Antwort, Ty West offenbar, weil da einige so Szenen oder gerade die Schlüsselszene in der Mitte war mit Landslide, die wirklich unangenehm didaktisch war. Insofern hat für mich Maxine Excel schon mal das voraus, dass er nicht langweilig ist. So nicht mal im Sinne von irgendwie Plot oder Spannung, weil ich glaube, da ist der Film irgendwie relativ disparat oder das würden viele anders sehen. Aber ich fand es spannend, was in dem Film passiert, weil solche Momente wie die Performance von Elizabeth Debicki oder halt irgendwie der ganze letzte Akt mit dem Reveal, über den ich jetzt nicht so viel sagen werde, so ein Moment der Unwägbarkeit für mich hatten, weil ich dann nicht sicher war, irgendwie, was der Film eigentlich will, weil der da für mich so ein bisschen außer Kontrolle gerät, wo ich dann nicht mehr sicher war, ist das ein parodistisches Element oder ist der Film gerade einfach genuin am Scheitern, genauso wie irgendwie so diese irgendwie Bit-Performance von Halsey. Und ich glaube aber, diese Elemente, wo der Film halt wirklich so die Kontrolle über sich selbst und sein Musterschülertum verlor, also das Musterschülertum, was X an sich hatte, waren für mich die ja nicht mal besten, aber spannendsten Momente, weil ich mich dann fragte, so, was passiert jetzt? Auf einer Metaebene, die halt disengaged mit der Handlung war, aber sehr, sehr, sehr engaged mit der Machart. Insofern finde ich halt auch gerade die Figur oder dieses Mittel der Figur von Elizabeth Debicki, dieser Regisseurin, so interessant, weil das, was sie sagt, so, es ist halt wirklich abscheulich dumm. Es ist halt wirklich halt auch auf so eine pompöse Art und Weise dumm, wo man denkt, okay, das ist irgendwie so ein Sykophant aus Film-Twitter, der versucht irgendwie so zu schreiben wie richtige FilmkritikerInnen, aber immer nur so ein bis zwei Likes auf seine Threads bekommt und so mit genau dem Duktus und mit genau den Erkenntnissen oder der gegenwärtig kanonischen Meinung über die Bedeutung von Horrorfilmen spricht die Elizabeth Debicki-Figur da halt auch. Also, das ist alles komplett anachronistisch. Das ist alles so wirklich ins Lächerlich gezogene oder irgendwie vielleicht auch nur versehentlich lächerliche, abschweifende pompös, dass ich das halt mit am spannendsten anzusehen fand, weil das halt etwa eine andere Qualität hat, als ein Film, der wie X nicht wirklich viel falsch macht, aber halt dafür auch nichts richtig.
Apropos pompös. Welchen Teil würde Harald Glöckler eigentlich am besten finden?
Pompös,
Pompös, aber mit
Maxine.
drei Ös.
Maxine?
Pompö-ö-ös. Ja. Ich
Pompös.
möchte dazu noch
Ja,
sagen,
dann Maxine, weil es auch dreimal den gleichen seltenen Buchstaben hat, wo man bei Scrabble ziemlich viele Punkte kriegen würde. Okay, sorry.
Ich unterschreibe alles, was Maria gesagt hat. Ich möchte vielleicht noch mal anfügen, Ich fand es etwas schade, dass der Film, er zitiert am Anfang des Filmes Bette Davis, so als Opening Statement, dass der Film uns eigentlich mit dem Zitat, was er da bringt, nämlich in diesem Business bist du erst dann ein Star, wenn die Leute dich als Monster begreifen, das ist etwas, was Bette Davis wirklich so gesagt hat, eigentlich einen anderen Film anteasert, als wir dann hier zu sehen bekommen. Also man denkt, ich dachte auch vom Trailer her, wir sehen hier vielleicht so eine Art Schundversion von Alles über Eva oder sowas. Und das tun wir.
Das wäre so geil gewesen, aber das ist schon Showgirls.
Genau, und das tun wir leider nicht. Was wir bekommen, ist ein intertextuelles Gewichse auf 80er Jahre Horrorfilme. Und ich habe auch das Gefühl, dass der Film auch von seinem Publikum verlangt, dass er diese Referenzen versteht. Denn das ist ein Film, der sich sehr wenig aufhält mit Figuren, Charakterisierungen, mit Erklärungen. Das ist halt ein Film, der von dir verlangt, dass du weißt, was es bedeutet, wenn der Killer schwarze Handschuhe trägt. Und dass du von dir aus dann sofort die Giallo-Referenzen ziehst und diesen Killer mit deinem außertextuellen Wissen aufladen kannst. Und das ist, würde ich sagen,
wie viel das bringt.
Genau. Und das frage ich mich nämlich auch. Das ist gleichzeitig, glaube ich, die größte Stärke und das größte Hindernis dieses Films. Es fühlt sich halt an wie dieser Subreddit Circle Jerk. Dieser ganze Film ist wirklich ein einziger Circle Jerk. Und wenn ihr sagt, ihr seid irgendwie zu Hause bei Filmen wie Basket Case oder sowas, dann könnt ihr damit Spaß haben, müsst aber mit der Erwartung daraus gehen, dass der Film euch sehr leer hinterlassen wird. Denn es ist ein leerer Film, es ist eine Kalorie. Es ist eine Kinokalorie, die sehr, sehr gut schmeckt, während man sie schaut, aber wenig hinterlässt.
Okay.
Und ich möchte nochmal anführen, wie sehr ich mich gefreut habe, dass Michelle Monaghan mal wieder was zu tun bekommen hat. Die spielt hier eine Polizistin. Und ich möchte Michelle Monaghan noch einmal als eine der unterschätztesten Darstellerinnen des 21. Jahrhunderts hervorheben.
Die hat auch irgendwie lange nichts gemacht, oder?
Kiss, Kiss, Bang, Bang.
Genau, Kiss, Kiss, Bang, Bang. Und noch viel mehr Gone, Baby, Gone. Ben Afflecks Regiedebüt. Toller Film. Also sowieso alles, wo Dennis Lehane draufsteht, bin ich ja sofort dabei. Und ich habe hab die Filme, die auf seinen Roman basieren, gerade nochmal alle gerewatcht. Dazu dann mehr in einer separaten Folge, wo Maria und ich noch so ein bisschen über unsere zuletzt gesehenen Sachen sprechen, aber...
Genau, weil die nämlich Bücher lesen und nicht nur Videotext.
Naja, Bücher. Also Dennis Lehane macht ja so gehobene Genre-Literatur. So das, was ich gerade noch so durchdringen kann.
Eben, eben. Literatur, nicht Bücher. Noch krasser.
Da wollen wir die Distinktion
schon machen.
Ich vergaß. Belletristik!
Entschuldigt.
Belletristik.
Apropos Belletristik. Eins der meistverkauftesten Bücher und gelesenen und ist wohl die Bibel. Oh Gott, ich versuche ganz krass eine Überleitung zu machen.
Wir sind so stolz auf dich.
Danke, danke. Es gibt ja so eine Art Gegenspieler, von Gott.
Und wie wir alle wissen, ist der Gegenspieler von Gott Nicolas Cage, ist das immer schon gewesen. Also,
seit Mandy spätestens.
Ja, ja, genau. Der ist auch unsterblich, genauso wie Keanu Reeves. Und was ich auch sehr witzig fand, ist, dass im Gegensatz zu Keanu Reeves oder, keine Ahnung, Anne Hathaway oder anderen Prominenten, denen nachgesagt wurde, sie seien unsterblich, weil vage, ähnlich aussehende Porträts gefunden wurden, hat Nicolas Cage das als einziger offiziell dementiert, dass er unsterblich ist. Was ich schon mal einen sehr, sehr guten Flex finde. Nicolas Cage ist als der Gegenspieler von Gott, wie Nico das schon mal gesagt hat, ist oder spielt auch eine entscheidende Rolle in dem Film, über den wir jetzt noch sprechen wollen, den wir alle drei gesehen haben, nicht nur zwei von uns, nämlich den gerade im Kino angelaufenen Longlegs.
Ja, danke, danke an DCM, dass wir den schon sehen durften. Ja,
er läuft.
Vielen Dank.
Er läuft am 8.8. an, nachdem er, glaube ich, mindestens einmal verschoben wurde. Weil die Pressevorführung war Ende Juni, sage ich mal so.
Ach, hast du den in der Pressevorführung gesehen?
Ja, ich habe ihn
damals
in der Presse gesehen.
Okay,
und
okay, also,
Ich mag das ja immer. Also du hast ja manchmal so Filme, wo alle JournalistInnen reinströmen und wie ich, die sich für solche halten, ne? Und man sich unsicher ist, was für einen Film man da jetzt bekommt, weil man wusste ja wirklich fast gar nichts über Longlegs. Man hatte eine sehr
wie bei Doggy Style.
Ja, treffender Vergleich. Man hatte eine aber doch sehr wirksame, unangenehme Werbekampagne und das Gefühl, dass der Verleih DCM hier wirklich das nächste Horror-Highlight pusht. Und so saßen wir dann alle in diesem Kino und waren uns sehr unsicher, was uns das erwarten würde. Und ich habe das Gefühl, zu Longlegs gibt es auch irgendwie so gefühlt nur zwei Meinungen, weil entweder funktioniert der Film oder er funktioniert für dich nicht. Das ist ein Film, also es ist im weitesten Sinne ein Thriller, vielleicht so ein bisschen auf den Spuren von sowas wie Schweigen der Lämmer. Also man merkt ja so
Filme... Oder Kira von Kurosawa.
Ich wollte gerade sagen, so FilmjournalistInnen haben ja nur ein begrenztes Referenzrahmen und immer wenn eine Frau die Hauptrolle spielt in einem Thriller mit einem Serienkiller, dann wird Schweigen der Lämmer rangezogen. Ist in diesem Fall vielleicht sogar fast okay, weil es geht auch so ein bisschen um die Rolle der Frau halt in einem Ermittlungsteam. Aber wir haben Micah Monroe als eine paranormal begabte FBI-Agentin, die Long
Kurze
Legs hier
Zwischenfrage
hat.
an euch FilmexpertInnen: Ist die verwandt mit der Marilyn Monroe? Ist das irgendwie die Enkelin oder sowas?
Das habe ich nie
Marilyn
nachgeschaut.
Monroe ist ein Pseudonym. Sie hieß
Okay.
nicht Monroe. Ich weiß nicht, wie sie
Genau,
hieß, aber sie hieß auf jeden
Marilyn
Fall nicht
Monroe heißt
Marilyn.
Norma Jean. Heißt Norma Jean im,
Ah,
genau.
stimmt, wie die Hardcore-Band.
Nee,
Genau.
ich bin ja wirklich großer Fan von Micah Monroe tatsächlich. Finde ich auch eine der unterschätztesten Darstellerinnen so des 21.
War das nicht
Jahrhunderts.
die Hauptdarstellerin von It Follows?
Genau, ist die Hauptdarstellerin von It Follows und von The
Ah, much
Guest.
love.
Auch ein sehr schöner kleiner Genrefilm. Also das ist eine Frau, die wirklich im Genre zu Hause ist. Und da glaube ich wirklich, das Potenzial hat, sich da wirklich zu einem Household Name zu entwickeln. Und ich fand es sehr schön, dass sie hier mal so ein bisschen andere Rolle spielt. Also das ist jetzt so nicht mehr das Punker-It-Girl spielt, sondern halt eine etwas.
Also, sorry, Finn, also das war jetzt gerade sehr boomermäßig. Punker. Also, wenn dann das Punk-It-Girl, aber Punker. Also, einen Punk als Punker zu bezeichnen, da musst du mindestens in den 70ern geboren sein, sorry.
Ach komm, im Geiste bin ich doch auch in den 70ern geboren. So, ich weine doch auch dem
Ja.
guten alten Kino hinterher, als.
Deine Brille ist in den 70ern geboren, ey.
Ach, das waren noch Zeiten, als Fassbinder Kinosäle gefüllt hat.
Als man noch Heavy Petting betreiben konnte zu Ingmar Bergman.
Ey, je älter die Brille, desto jünger die Kinder.
Wahrscheinlich. Nein, also der Plot von Longlegs ist, glaube ich, das Uninteressanteste an dem Ganzen. Es ist ein Film, der böse, also so Leute
Der
würden
von seiner
jetzt.
Atmosphäre lebt auch,
Genau,
muss man
ich würde
sagen,
sagen, so
oder?
böse Leute würden jetzt sagen, es ist ein Style over Substance-Film. Da würde ich natürlich
Ein
nicht ganz.
bisschen schoner Film.
Sagen auch liebe Leute, das würde ich auch
Ich
sagen.
mag dieses Wort einfach nicht. Also ich mag diese Bezeichnung Style over Substance einfach nicht. Weil das ist so von Leuten, die irgendwie der Meinung sind, dass Filmästhetik an sich auch zu vernachlässigen wäre. Und deswegen benutze ich dieses Wort sehr ungern. Aber ja, es ist ein Film, wie Nico schon gesagt, der von seiner Atmosphäre lebt, der, glaube ich, auch so ein bisschen davon lebt, dass man weiß, wie so klassisches Hollywood-Handwerk funktioniert und wie man halt auch weiß, wie dieser Film das bricht. Also so jede Szene ist eigentlich darauf inszeniert, dass du dich maximal unwohl fühlst, weil alles ist irgendwie so ein bisschen off an dem Film. Leute verhalten sich ein Ticken merkwürdig, die Kameraeinstellungen sind noch nicht ganz experimentell, aber auf jeden Fall immer so ein bisschen abseits der Norm. Es wird mit Weitwinkeln gearbeitet, es wird mit eruptiven Schnitten gearbeitet. Und entweder lässt man sich darauf ein oder nicht. Ich sagte nach der Pressevorführung, dass sich der Film so ein bisschen anfühlen würde, als hätte man eine Schlafparalyse und wäre jetzt so an sein Bett gefesselt und die Schatten kämen jetzt so langsam näher. Und
Was jetzt aber doch gar nicht so schlecht ist
nee,
für einen
genau.
Film dieser Machart,
Und
so.
der liebe Kollege Schröck meinte, ja, das wird er genauso unterschreiben, denn er hatte wahnsinnig mit dem Einschlafen gekämpft während dieses Filmes.
Okay.
Und es ist, glaube ich, sehr schwierig, diesen Film zu empfehlen. Ich würde vielleicht so ein bisschen Pascal Ogiers Martyr bedienen an dieser Stelle. Nicht ob des Gewaltgrades, sondern ob der Erklärung, der wir für das ganze Treiben in diesem Film bekommen. Ich fand es tatsächlich relativ, ich will nicht sagen vorhersehbar, aber ich fand, es war schon nach so einer guten halben Stunde relativ klar, in welche Richtung das hier gehen wird und dass es alles ein bisschen was mit Kirche zu tun hat. Und ich glaube, je nachdem, wie man so zur Religion steht und wie man vielleicht auch selber eine Verbindung zur Religion hat, kann einen das schon sehr mitnehmen. Weil ich glaube, was Longlegs uns vor allem fragt, ist, wir wollen immer eine Erklärung haben für das Böse in der Welt. Aber was machen wir, wenn wir wirklich eine Erklärung bekommen? So, wie verhalten wir uns dann? Und für mich hat das einfach sehr, sehr gut funktioniert.
Ich würde dann nochmal einen anderen Film oder einen anderen Referenzpunkt anbringen, der vielleicht nicht ganz so irgendwie glamourös oder vielleicht irgendwie schon wieder ein bisschen uncool ist. Aber als ich den gesehen habe, da dachte ich, okay, das passt eigentlich ganz gut in so ein, was man wahrscheinlich nicht mehr gerne Elevated Horror nennen möchte, Raster. Und an einen Film, an den ich auch denken musste. Und das hat tatsächlich weniger mit dem Stil als mit dem Plot zu tun, ist Hereditary. Und ich würde den
Ja.
Plot von Longlegs nicht ganz so halt vernachlässigen, weil ich eigentlich denke, dass er etwas recht Interessantes mit dem Plot macht. Und zwar,
Ja.
ich habe halt so vielfach die Kritik gesehen, dass es ja ein bisschen allzu convenient ist, dass die FBI-Agentin ja in dem Sinne keine wirkliche Ermittlungsarbeit tut, sondern also halt irgendwie so halb psychic ist.
Sie hat so ein bisschen eine Superpower, sie hat so eine,
Und ich
ja,
finde,
so
das ist
eine
keine Superpower.
fünften Sinn oder sowas, wie
Ja,
nennt
genau.
man
Und ich finde, das ist weder convenient noch eine Superpower, weil der Film halt letztendlich im Plot darauf hinausläuft, ohne da zu viel vorwegzugreifen, so dass es eigentlich um eine tragische Unvermeidbarkeit, um eine so familiäre Erbsünde geht. Und
Genau.
deswegen fand ich ihn zum Beispiel sehr, sehr ähnlich wie Hereditary, der ja auch diese Struktur der Tragödie hat. Und auch wenn das in Hereditary mehr sophisticated gelöst ist und man halt hier das vielleicht irgendwie mokieren kann, ich fand das sehr konsequent, was der Film darin macht, weil im Grunde dadurch, dass die Protagonistin mehr erfährt oder mehr versteht, wird es nicht besser, sondern schlimmer für sie. Und
Genau.
das fand ich eigentlich einen klugen Weg, um so mit Klischees oder Berechenbarkeit umzugehen. Ich fand auch, wie du, Finn, den Stil ja so sehr, sehr auffällig, sehr positiv besonders. Also auch weil, wenn ich dir zustimme, dass es einen entweder kriegt oder nicht, so es hat mich gekriegt. So diese Weitwinkelaufnahmen, die auch irgendwie so vielfach dieses stark symmetrische Bildaufbau, so der kann definitiv super Atmosphäre evozieren, also auch in seiner Langsamkeit nicht ganz unähnlich und auch thematisch wie Cure von Kiyoshi Kurosawa, das hat mir sehr gefallen und vielleicht halt auch wirklich ni nicht ganz so auf einem hohen erzählerischen Niveau natürlich wie der Film, aber ich finde irgendwie so das, was er von dem Film klaut, ist das Wichtige, was er klaut. Ich bin mir nicht sicher, wie ich die Performance von Nicolas Cage bewerten soll, weil ich finde, sie fällt tonal halt schon sehr raus.
Ich hätte ihn
Ja.
fast nicht erkannt. Also, wenn ich nicht gewusst hätte, hätte ich ihn wahrscheinlich wirklich nicht erkannt, ne?
Ja, das sieht halt auch aus, wie. Naja, halt irgendwie
Er sieht
so.
aus wie Jeffrey Tambor in diesem Film.
Ja, Mickey Rourke irgendwie, keine Ahnung.
Ja,
Ja.
Mickey Rourke wirklich. Ja.
So Axl Rose, Mickey Rourke-mäßig irgendwie.
Du
Ach
hast
ja, und ich
natürlich,
fand.
ich würde sagen, Maria, du hast total recht, auch mit dieser Unausweichlichkeit des Plottes. Ich glaube, ein Problem, was, also ich will es nicht mal ein Problem, aber ich glaube, eine falsche Fährte, die dieser Film aufmacht, ist halt eben, dass uns in der ersten Stunde das Gefühl gibt, dass eben tatsächlich der Plot egal wäre und dass wir es hier mit einem Film zu tun hätten, der sein Mysterium nicht auflöst. Und dann tut er das aber tatsächlich doch irgendwie in der letzten Viertelstunde. Und wie gesagt, mir hat das sehr gut gefallen. Und ich fand den Reveal auch wirklich unheimlich. Ich fand auch deine Idee der Tragödie hier sehr naheliegend und auch sehr gut angebracht. Es ist halt wirklich ein Film, der uns mit dem puren Bösen konfrontiert und dann aber auch von uns erwartet, dass wir die Existenz dieses puren Bösen annehmen wollen.
Ja, und ich finde, das pure Böse in dem Film besteht halt genau in dieser Unvermeidlichkeit, dass auch wenn die Protagonistin sich dem eigentlich entgegenstellt in ihrer Funktion, dieses Böse ihr Leben für immer bestimmt hat und irgendwie bis zum Ende vorherbestimmt. So, ich hoffe, das war jetzt irgendwie abstrakt genug ausgedrückt. Also, das kann man ja noch irgendwie Spoilerwarnungen machen, aber wo wir gerade irgendwie Protagonistin waren, also ich fand es auch schauspielerisch eine unheimlich starke Leistung von Micah Monroe. Also, wie gesagt, ich kenne sie sonst aus einem Film, ich kenne sie sonst aus It Follows, dazwischen liegen jetzt 10 Jahre. Und so die Körperlichkeit dieser Performance, die das grundsätzliche Unwohlsein oder falsch in der Welt sein, diese totale Awkwardness, fand ich wirklich toll. Also vor allem auch, weil sie durch diese Körperlichkeit der Figur halt wirklich Tiefe und Idiosynkrasien gibt, ohne dass der Plot oder der Dialog das machen muss.
Ich finde vor
Also
allem.
Leute, ja, so wie ihr redet, kriege ich jetzt doch nochmal, irgendwie sollte ich mich nochmal mit dem Film einmal befassen. Das für mich war ein ganz großes Problem, muss ich leider sagen, dass ich erst versucht habe, den Screener auf dem großen Fernseher zu gucken und es irgendwie bei der PlayStation in dem Browser einfach diese Riesenadresse eingegeben habe. Und dann stand da Video abspielen und ich dachte schon, wow, es hat wirklich geklappt und drückt drauf und es klappt nicht. Und dann habe ich natürlich in einem kleineren Rahmen auf dem iPad geguckt und mich reißt es voll raus, wenn die ganze Zeit irgendwo in der Ecke steht, Property off, und dann mein Name aufblinkt. Und ich konnte auch diese Spur, also wo wir gerade im Film sind, also dieses Play-Pause-Ding, ich konnte es auch irgendwie nicht löschen oder nicht machen, dass das weggeht. Und das hat mich schon leider ein bisschen genervt, weil ich so einen Klotz irgendwie im Weg hatte, in dem Film zu versinken, wie der Film das eigentlich erfordert.
Ja, da magst du recht haben. Also du hast recht, also Screener, vielleicht können wir unsere HörerInnen ja mal mitnehmen hinter die Kulissen.
Ja, sorry. Ich sage jetzt gar kein Diss gegenüber des Verleihs. Die
Nee,
müssen das ja
überhaupt nicht.
irgendwie machen.
Ich mochte es auch lieber, als früher diese Sachen einfach bei Vimeo hochgeladen wurden. Und ja, man hatte dann einfach so ein DCM-Logo oder was auch immer halt oben in der Ecke. Das musste man, also das konnte ich dann immer sehr gut irgendwann ausblenden. Aber ja, das ist halt so eine Sache, über die man bei Screenern halt hinwegschauen muss. Es gibt ja unterschiedliche Plattformen. Ich weiß, ich habe zum Beispiel Je suis Karl auch mal in so einer Screener-Fassung gesehen, wo halt auch der Timecode nicht ausblendbar war. Ich habe da einfach nicht so viel Probleme mit, weil ich so in meinem Leben einfach, glaube ich, sehr viele Filme einfach nicht in der Qualität gesehen habe, die es ihnen rechtfertigen würde.
Oh, in 10 Pass auf YouTube 360p.
Genau.
Mein
Oder
Gott, ey.
so mit einer 5 Sekunden zeitversetzten deutschen Tonspur oder sowas. Aber ich möchte wirklich sagen, dass das ist ein Kinofilm in dem Sinne, dass der wirklich sehr gewinnt, wenn man eine halbwegs große Leinwand hat, einen dunklen Saal hat. Also
Genau, wenn man nicht abgelenkt ist.
geht in
Das
die
ist super viel
York-Kinos.
Negative Space.
Genau, geht in die York-Kinos eurer Wahl, geht in die Arthouse-Kinos eurer Wahl, denn ich glaube, das ist ein Horrorfilm, der genau da landen wird. Ich sehe den jetzt ehrlich gesagt nicht so im Cinemax oder im UCI. Ich möchte jetzt auch gar nicht so ein klassisches Urteil fällen, aber ich meine, Maria hat ja schon das Wort Elevated Horror hier reingebracht, und ja, das ist ein Film, der sehr auf sich aufmerksam macht, das ist ein Film, der sehr auf seine Form aufmerksam macht, das ist auch ein Film, der als ein besonderer Film wahrgenommen werden möchte. Aber ich musste einfach sagen, hey, das Handwerk sitzt, und das, was der Film machen möchte, finde ich, macht er sehr, sehr gut und sehr, sehr effektiv.
Super, dann haben wir ja eine Empfehlung, würde ich sagen, mit Longlegs, mit Maxine. Ja, eigentlich auch eine kleine Empfehlung. Und Spieleabend haben wir jetzt nicht so die Empfehlung.
Ja, ey,
Und macht
Spieleabend kann
was
man gucken,
draus.
also Spieleabend, weil so habe ich den Film gesehen, kann man gucken nach einem langen Arbeitstag. Wenn man sich sagt, ach,
Im Fahrradladen an der Skalitzer.
wenn man so sagt, ey, der Criterion Channel ist mir doch ein bisschen zu anspruchsvoll heute Abend.
Dankeschön für eure wundervollen Beiträge zu dieser Folge. Ich liebe euch sehr.
Will dich auch.
Danke, danke. Geneigte HörerInnen wissen, dass man uns unterstützt, wenn man uns hört. Allen Menschen, die man kennt, uns empfiehlt, uns abonniert und Sterne dalasst.
Ja, in diesem
Natürlich hört
Sinne.
uns trotzdem kein Schwein, außer du, Julian. Danke, Julian, dass du diese Folge gehört hast. Gibt es noch Leute von euch, die sich das wirklich anhören? Dann grüßt sie jetzt. Nee, okay, leider nicht. Okay, dann danke, Julian, nochmal für dein Zuhören bis hierhin.
Dann grüße ich die liebe Angie an dieser Stelle. Hallo Angie, schön, dass du zuhörst. Und ich sag mal, get it on when you're gone, baby, get it on.
Ja, das ist das Turbo Negro, oder?
Das ist T-Rex. Das ist
Ah,
der
okay.
Outro-Song, beziehungsweise, ja doch, das ist der Outro-Song von Longlegs.
Das Leitmotiv von Longlegs.
Jupp.
Ah, okay, da war ich dann wahrscheinlich schon zu, ich sag mal, müde. Gut, danke Leute. Danke Leute fürs Zuhören. Ihr könnt uns bei @schauplatzpodcast bei Instagram Feedback dalassen, und wir lieben euch, Julian. Danke. Danke nochmal.
Ciao Julian, schlaf gut oder gutes
Ciao
Training oder was auch
Julian,
immer. Was auch immer du gerade machst.
unbekannterweise.
Wollen wir so Hidden Track-mäßig die Spuren eine halbe Stunde durchlaufen lassen und dann einmal noch ganz laut schreien nach einer halben Stunde, damit der Julian wieder wach wird?
Ja, oder jemand
Nee,
furzt ins
nee.
Mikro.
Wir lassen
Ja, ist
es. Wir
jetzt nicht
lassen
mehr
es.
cool, weil
Beim
wir es
nächsten Mal
angesagt
vielleicht.
haben.
Ja, Maria, danke, echt, ey. Ich hab's so
Du hast
viel
das selbst mit dem Hidden Track
angespart.
gesagt.
Okay, ich gucke mir
Das
jetzt irgend so eine random Olympia-Scheiße an, auf jeden Fall.
oh, der Auftritt von Gojira war ja so. Ich habe nicht damit
Geil.
gerechnet, Gojira
Ey.
irgendwie bei Olympia zu sehen.
Ihr schaut
Das
Olympia?
war echt geil.
Nö.
Ey, diese Eröffnungsveranstaltung war ganz witzig.
Ich schaue
Lady
nicht
Gaga und
Olympia.
Gojira?
Ich habe das nur mitbekommen, dass eine Prog-Metal-Band da aufgetreten ist. Und so der abgeschlagene Kopf von Marie Antoinette war
Aus
auch da.
unserer Bubble. Aus der Bubble von der Maria und mir, aus unserer fiesen, böse Musikbubble ist eine Band aufgetreten. Okay, Leute, ja, doch, ist
Tschüssinger,
so.
ne?
Wir hören fiese, böse Musik. Macht's gut, Leute.
Mach's
Schön mit
gut.
euch. Bis zum
Tschüss.
nächsten Mal. Ciao, ciao.